Willkommen und hallo bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir schauen bei uns natürlich immer hinter die Kulissen des Weltgeschehens. Das möchte ich mit meinem heutigen Gast auch machen. Er war schon einmal bei mir in der Sendung. Sein Thema ist eigentlich Wirtschaftswissenschaften. Aber heute gucken wir mal hinter den Vorhang und schauen, was der Zauberer von Oz so alles hinter seinem Vorhang versteckt hat. Also Franz, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du den Weg von Wien hierher gefunden hast.
Gerne, Robert. Danke, dass ich da sein kann.
Du bist ja gefliegt, hast du gesagt.
Ich bin geflogen mit einer Propellermaschine.
Ja. War spannend. Ja. Okay, ja, es ist immer Turboprop, das hat was. Ja. Das ist noch ein bisschen echtes Fliegen.
Das ist noch Romantik. Ja.
Wenn man hier in Leipzig am Flughafen vorbeifährt, fährt man auch in so einer alten, ich glaube, das ist eine Super Constellation oder so eine viermotorige Propmaschine steht da. Das hat was, ja, das hat was. Ja. Das ist aber nicht das Thema, sondern wir wollen heute, wie gesagt, ein bisschen hinter den Vorhang gucken. Du bist Wirtschaftsexperte, aber natürlich auch ein Mensch, der genau hinschaut in dieser Gesellschaft und versucht herauszufinden, wo liegt es eigentlich im Argen, was liegt im Verborgenen, und wir wollen uns um Geheimgesellschaften ein bisschen unterhalten. Und wir haben uns heute schon über das Buch unterhalten, das du jetzt gerade in der Arbeit hast oder das du gerade liest von, es geht über Anthony Sutton und über Skull and Bones. Ja, das ist ja, sagen wir, das ist unser Einstieg jetzt mal in dieses Thema, dass es also eine Gesellschaft gibt in Amerika, die quasi jedes Jahr aus der Elite des Establishments neue Mitglieder rekrutiert.
15
Stück an der Zahl und auch immer nur 15. Und die werden dann mehr oder weniger in diesen Orten oder in diese Gesellschaft mit aufgenommen. Und was passiert dann da? Oder fangen wir mal andersrum an zu fragen, was ist das eigentliche Wesen von so einer Gesellschaft, die nach außen hin vielleicht öffentlich agiert, aber im Inneren dann doch wieder sehr geheim und seltsam ist?
Also Skull & Bones agiert sicher nicht nach außen öffentlich.
Ja. Gar nicht.
Die sind komplett geheim. Ja, und auch Bush hat ja, und auch Kerry, das war das Lustige, ja, die sind ja beide Bonesmen, und haben beide auch das Gleiche gesagt, was völlig korrekt ist. Das ist eben eine Geheimgesellschaft und mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Ist geheim, bleibt geheim, Schluss. Okay. Ich muss sagen, in einer freien Gesellschaft finde ich das auch okay. Also es sollen Menschen durchaus das Recht haben, sich so zu organisieren in Gruppen, die sich halt mit Themen beschäftigen, die aus welchen Gründen auch immer für die Allgemeinheit nicht von Interesse sind oder wo die Mitglieder sagen, das hat andere nicht zu interessieren. Die Frage ist halt nur, welche Wirkungen das dann nach außen, vor allem über die Machtpositionen hat, in die diese Leute kommen, und wie dann die Gesellschaft und ihre Wahrnehmung verändert wird unter Umständen, und das über einen historisch sehr langen Zeitraum.
Also ich finde, wenn beide Präsidentschaftskandidaten, also wir sprechen hier von 2004, das war ja Bushs erste Amtszeit, war von 2000 bis 2004, also der Wahlkampf war 2003, wenn also beide Kandidaten Mitglied sind des gleichen Geheimbundes, dann finde ich das für die Gesellschaft schon relevant, ja, weil die haben ja dann, egal wer es gewinnt, also es ist ja doch eine ziemlich wichtige Position, wie wir jetzt seit Trump spätestens wissen. Ja, also, was bedeutet das denn, wenn dann beide Kandidaten von der gleichen Truppe kommen? Das ist ja dann eigentlich ganz egal, wer da gewinnt,
oder? Naja, wenn man das sich mal anders überlegt und sagt, wer sind denn die größten Geldgeber in der amerikanischen Präsidentschaftswahl und wer finanziert jetzt die wahlwerbenden Parteien, dann werden wir sehen, dass das auch wieder die gleichen sind. Mhm. Also von daher gesehen gibt es genauso keinen Unterschied. Ja. Aber historisch, also wenn man sich das ansieht, wenn ich jetzt also über dieses Buch von Anthony Sutton, America's Secret Establishment, ein bisschen reden darf, historisch ist ja das Besondere an Skull & Bones, dass diese Gesellschaft offenbar eine Gründung war einer deutschen Geheimgesellschaft.
Wann war das, die Gründung?
Gründungsjahr war 1832. Und da war ja in Deutschland das Hambacher Fest.
Kannst du das ein bisschen erklären für diejenigen, die geschichtlich nicht ganz so
da hat die sind? Bürgerschaft versucht, sich offen zu erheben gegen die Autoritäten von damals mit alternativen Konzepten. Man spricht davon, dass auch die deutsche Flagge damals so quasi ihren Ursprung hatte. Mhm. Ja. Und dieses Hambacher Fest hat sich nicht nur auf dieses Schloss in Hambach beschränkt, sondern das war auch bei umliegenden Schlössern. Es war im Mai des Jahres 1832.
Wo ist Hambach?
Hambach ist in Deutschland irgendwo. Genau weiß ich es jetzt nicht im Kopf, das Bundesland. Aber es gab dort mehrere Schlösser und das wurde auch teilweise von Adligen mit unterstützt. Mhm. Ja. Mhm. Das war eine Art, kann man sagen, vorrevolutionäre Bewegung, wenn wir jetzt auf 48 und auf diese Entwicklungen uns beziehen. Und man hat damals gemerkt, also angeblich sind da auch polnische Truppen durchgezogen durch Deutschland, ja, und die wurden einfach durchgelassen, weil die dann in Frankreich oder irgendwo kämpfen mussten, ja. Es waren also sehr wilde Zeiten und die Obrigkeit, der Adel und die Autoritäten waren damals, schätze ich mal, ähnlich ratlos wie die Eliten heute, ja. Das war so eine richtige Umbruchzeit. Und da sind natürlich Ideen aufgekommen, wie schaffen wir es, jetzt vielleicht noch ein bisschen die Entwicklungen unter Kontrolle zu halten. Und da wäre es natürlich keine abwegige Idee, zu sagen, wir wissen, wie das geht. Ausgehend von den bayerischen Illuminaten 1776, Adam Weishaupt, wo ja Goethe dabei war, wo Fichte dabei war, wo Herder dabei war, ja, wo also die großen Namen der deutschen Geschichte, der Geistesgeschichte Mitglieder waren. Ja, dass man sagt, das sind ja jetzt wirklich gute Ideen für eine Gesellschaft. Das bringen wir dann auch nach Amerika und sorgen dafür, also dass das sich dann in der neuen wie in der alten Welt gleichermaßen verbreitet. Mhm. Ja. Von diesem Ansatz her ausgehend kann man gar nichts sagen. Nicht? Es gibt bei der ersten Mitgliederliste, der ersten 15 Mitglieder, 1832, einen leeren Eintrag und der steht angeblich symbolisch bei Skull and Bones, ja, genau, für das deutsche Gründungsmitglied. Ja, okay. Also, dass da
und wer das war?
Das leere Eintrag. Wird eben nicht gesagt.
Okay. Okay, also das Wesen einer Geheimgesellschaft ist ja, dass sie geheim ist. Also Bush hat es ja auch gesagt. Richtig. I can't tell you because it's a secret.
Was und
damit
per se,
war das Thema erledigt.
Was per se auch gar nichts Anstößiges ist. Ist immer die Frage, wie geht man dann damit um? Wie du richtig gesagt hast, nicht? Also dass das dann ein reiner Show-Effekt ist, ob da ein Demokrat oder ein Republikaner Präsident wird, das ergibt sich dann einfach in der Folge. Und ganz offensichtlich, ist es historisch dann wahrscheinlich so zu interpretieren, weil die ersten Gründer, die also quasi mal die Ideologie da hineingebracht haben, in diese Geheimgesellschaft, waren Hegelianer. Und nach dem philosophischen hegelianischen Konzept des historischen Materialismus, des Diamat, ja, und des dialektischen Materialismus, kann immer nur aus einem Konflikt eine Veränderung entstehen. Und es scheint so zu sein, es spricht vieles dafür, dass die beiden Gesellschaftskonzepte, Kapitalismus und Kommunismus, von der gleichen Gruppe künstlich erfunden wurden, um hier ein künstliches Bedrohungsszenario aufzubauen, das dafür sorgt, dass sich nichts verändert. Denn beide haben im Kern die gleiche Ideologie und das ist der Statismus. Das heißt Staat vor Individuum.
Statismus. Okay. Aber was heißt das im Umkehrschluss? Also die wollen keine Veränderung. Und wenn Veränderung, dann nur durch Konflikt.
So oder? Ist es zu interpretieren, ja.
Also der Krieg quasi als notwendige als Maßnahme,
Vater aller Dinge,
um überhaupt die Gesellschaft voranzubringen. So,
ja. Ja, also wenn man in dieser Geisteshaltung geschult ist und wenn man das also von großen Philosophen vorgetragen erhält und das sozusagen auch aus einer bestimmten Interpretation der Evolutionstheorie, Überleben des Stärkeren und so weiter, nicht als ganz natürlich interpretiert, dann empfindet man es auch nicht als Ideologie und als Manipulation des eigenen Geistes, sondern sagt, das ist eigentlich ein Naturgesetz, das ist vielleicht Gott gewollt, ja, oder hat sich durch die Entwicklung so ergeben. Also kann man so eine geistige Haltung, das möchte ich damit aussagen, den Vertretern dieser Gesinnung auch gar nicht zum Vorwurf machen.
Ja, wenn man in diesem Mindset, und wenn man in dieser Gedankenwelt lebt und aufwächst, dann ist das ja ganz natürlich.
So ist es, ja.
So denkt vielleicht der ein oder andere General im Pentagon auch. Ja,
ja, den ganzen Tag absolut sicher.
Wenn du dich mit deinesgleichen umgibst, dann
ganz
ist das
genau
normal, wenn man in ein Land fährt und Demokratie bombt.
Genau so, ja, ist so. Es. Genau so ist es. Und das Individuum, also der einzelne Mensch, wird von der Psychologie her, da haben wir nämlich eine spannende Geschichte, denn wir sind ja jetzt gerade in Leipzig. Und da gibt es die Leipzig oder gab es die Leipzig Connection, ausgehend von einem Philosophieprofessor, der der erste experimentelle Psychologe war, Wilhelm Maximilian Wundt.
Wundt,
mit DT. Wundt, mit DT. Und der ist 1832 geboren, also noch eine dritte Bedeutung von 1832. Mhm. Und der hat die ersten amerikanischen Studenten ausgebildet und das waren dann auch wieder, ja, Bonesmen, ja, und Leute, die seine Ideen und eine ganz bestimmte Sichtweise auf die Psychologie, ja, nach Amerika getragen haben und dort dann das Bildungssystem entsprechend aufgebaut haben.
Okay, also die Wurzeln lagen eigentlich hier in die Europa, hier. Speziell in Deutschland auch.
Ja.
Und man hat dieses Modell quasi exportiert.
Weil es zur damaligen Zeit aus Sicht der herrschenden Eliten ganz offensichtlich das überlegene wissenschaftliche Konzept war.
Mhm. Ja. Aus der damaligen Sicht.
Aus der damaligen Sicht war das einfach so. Mhm.
Schauen wir mal ein bisschen in diesen Tempel hinein. Da gibt es ja an der Yale University gibt es einen Tempel, einen Schrein. Und da finden diese Initiationsriten statt, der einzelnen Bonesmen. Und ich habe das mal gelesen, das ist ein ziemlich makabrer Vorgang. Das ist so ähnlich wie in den Freimaurerlogen auch, dass man da also gewisse Prozesse durchlaufen muss. Ich habe gehört, man wird in eine Kammer gesperrt, wo eigentlich nur so ein Kerzenschein ist und ein Totenkopf. Und dann wird man durch eine neue Kammer geführt und dann muss man sich noch nackt in irgendeinen Sarg legen und muss dann irgendwelche ganz intimen Geheimnisse präsentieren, um sich mit der Gesellschaft quasi zu verbrüdern, aber gleichzeitig natürlich auch, um erpressbar zu werden. Ja, wenn man seine dunkelsten, vielleicht sexuellen Fantasien preisgibt, dann hat man natürlich etwas, wo man auch die Daumenschrauben anlegen kann. Warum machen das Menschen freiwillig und ist es wirklich so, wie wir das aus diesen Büchern überhaupt erfahren haben?
Also ich bin selbst dort nirgendwo dabei. Ja, daher kann ich das nicht aus erster Hand bestätigen. Aber es wird berichtet, dass da teilweise bei der Einführung man es mit einem Skelett zu tun hat. Und es geht um das Ende des bisherigen Lebens und ein komplett neues. Man erhält ja dann auch einen neuen geheimen Namen innerhalb dieser Bruderschaft oder dieser Vereinigung. Ja. Und man wird hier offensichtlich bei der Einführung, bei der Initiation vor eine Wahl gestellt. Und die Wahl ist offenbar die, wie bist du so geworden in deiner Gesellschaft? Durch Unterwürfigkeit, durch Prägung, durch das Schulsystem, das Sozialsystem, einfach zu erkennen, was bisher den Menschen ausgemacht hat. Um sich dann bewusst davon lösen zu können und wirklich frei zu werden. Das ist ein, muss ich sagen, absolut empfehlenswerter Vorgang. Das sollte eigentlich jeder Mensch für sich selber tun.
Dass man mal so eine eigene Reform anstrebt.
Ja, dass man sich einfach überlegt, wo kommen alle meine Werthaltungen eigentlich her? Was ist für mich gut und böse? Ja, gibt es das überhaupt? Wie würde ich es definieren? Richtig und falsch? Welche Autoritäten, Institutionen entscheiden für mich darüber, ob etwas richtig oder falsch ist? Bin ich da eigentlich unabhängig? Kann ich selbst das definieren? Und in bestimmten Situationen meines Lebens stehe ich dann diese Entscheidung auch wirklich durch? Lebe ich das dann auch oder ziehe ich mich dann zurück, wenn ich gegen irgendwelche Mächte stoße oder ähnliches? Menschen, die in solchen Gesellschaften sind, Mitglieder sind, können natürlich nach außen nur wirksam sein, wenn sie sich selbst diese Freiheit geben. Ja, wenn sie sich davon befreien, von diesen Fesseln, weil sie müssen ja oft gegen Werthaltungen verstoßen der Gesellschaft, die aber genau auf dieser Konditionierung und Beschulung beruhen. Das heißt, eine solche Initiation, die dich sehr bewusst von den bisherigen Fesseln der Gesellschaft löst, ist an sich etwas sehr Begrüßenswertes. Ein freier Geist braucht so etwas als Grundvoraussetzung, um etwas verändern zu können.
Also sprich, eine Neuorientierung kann oft gar nicht schaden. Ja.
Also beispielsweise, wenn wir jetzt versuchen, in unserer kleinen Welt uns gesund zu ernähren, ja, oder das Rauchen einzustellen, dann brauchen wir auch diesen Zugang. Ja. Wir müssen mal herausfinden, warum rauche ich oder warum bin ich gefühlt abhängig von irgendwelchen Nahrungsmitteln, die vielleicht nicht sehr gesund sind. Was hat mich dazu gebracht? Und wenn ich das psychologisch verstanden habe, dann komme ich davon auch besser los.
Wer wird denn da rekrutiert? Oder haben wir beiden die Gelegenheit oder die Chance, dass irgendwann plötzlich mal einer an uns rantritt und hättest du mal Lust und sagt, du, ich hätte da vielleicht die Gelegenheit für dich, in so einem Tempel zu kommen, schau dir das doch mal an. Wer wird da aufgenommen?
Also an sich ist das bei Yale und an anderen Universitäten beschränkt auf die Leute, die eben dort studieren. Die werden also von den Schon-Mitgliedern selektiert und ausgesucht.
Also die Professoren, die Dozenten an der Uni sehen die Besten
aus ihren Studenten. Und auch die Älteren und auch die älteren Studenten, die sich also die Jüngeren näher ansehen.
Okay.
Hängt dann davon ab, wie engagiert die sind, ja, wie sehr sich die für andere einsetzen.
Spielt die Familie, die Herkunft auch eine Rolle?
Definitiv. Also innerhalb der gleichen Familie. Naja, natürlich. Der Status, der gesellschaftliche Status, die Bedeutung, das ist klar. Also wenn Bonesmen zum Beispiel in der Familie waren, dann wird sicher ein, zwei Generationen später wieder einer dabei sein. Das ist zu erwarten.
Und dann kommt irgendjemand an die Studenten heran und sagt, du, komm doch mal mit. Oder gibt es dann da noch eine Aufnahmeprüfung und nur die 15 Besten kommen durch?
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das dann später noch. Ich bin jetzt in der Hälfte des Buches. Aber nachdem, wie ich das bisher verstehe, treten da dann meistens Kommilitonen, also Studienkollegen, die heran und geben ihnen so eine Einladung und die können sie entweder annehmen oder nicht. Und wenn sie sie nicht annehmen, war es das.
Weil ich weiß es aus Freimaurertempeln, nicht aus eigener Erfahrung, sondern eben durch Erzählungen und Büchern, da wird ballotiert. Hast du das schon mal gehört? Das ist ein Prozedere, wenn quasi die Loge entscheidet über neue Mitglieder, dann werden die Namen der Mitglieder erstmal vorgelegt und dann wird in einer geheimen Abstimmung beraten, ob dieses neue Mitglied geeignet ist, den Weg der Loge zu beschreiten und auch mitzugehen. Und dann gibt es eine Box, die geht rum und dann hat jedes Mitglied eine schwarze oder eine weiße Kugel. Wenn jetzt quasi, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Farbe die entscheidende ist, wenn jetzt quasi, sagen wir mal, schwarz ist die Zustimmung, weiß ist die Ablehnung. Wenn jetzt 12 schwarze Kugeln drin sind und eine weiße sagt, nee, nicht, dann wird der Kandidat nicht aufgenommen.
Also es muss einstimmig
und das Entscheidende
sein.
Ist aber auch, er erfährt auch gar nie, dass er überhaupt zur Wahl stand. Ja. Und so ist es dann auch mit den höheren Graden, dass je höher man kommt in den Logen, dass dann immer in geheimer Abstimmung von oben herab entschieden wird, ob derjenige überhaupt erfahren darf, dass es was Höheres gibt. Ja, deswegen habe ich jetzt nachgefragt, ob das da bei diesen Skull and Bones vielleicht auch so ist, dass das erst entschieden werden muss, dieser junge John Kerry da, der scheint ein schlauer Kopf zu sein, was haltet ihr davon? Ist jeder dafür, einer dagegen? Okay, dann wird es gar nicht stattfinden.
Möglich.
Das ist möglich.
Ja, also, durchaus möglich.
Das sind natürlich alles, wir unterhalten uns hier über geheime Dinge, die nur manchmal rauskommen oder durch Leute, die es dann am Ende ihres Lebens in Büchern verfasst haben oder halt dann doch irgendwie so Whistleblower im Kleinen. Also wir stochern hier ziemlich im Nebel, ja, natürlich. Das ist klar. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass diese Geheimgesellschaften doch stärker in unsere Gesellschaft involviert sind oder dass die Geschicke der Gesellschaft doch stärker kontrollieren, wie es der eine oder andere vielleicht glauben möchte.
Ja, da bin ich mir absolut sicher. Vor allem, wenn es eben, wie gesagt, um die Gestaltung des Bildungssystems geht. Ja. Also da gibt es ja, in Amerika hat es also die Situation gegeben, dass sie das erste Lehrbuch zum Lesen lernen. Das war Mother's Primer, ein Buch, das eigentlich für Taubstumme geschrieben wurde, wo man davon ausgegangen ist, die Kinder müssten gleich von Anfang an das ganze Wort begreifen und nicht über die Zerlegung in Buchstaben lesen lernen. Und es ist so, wenn man also schon lesen kann, dann kann man über Speedreading, ja, zum Beispiel nur zweimal in die Zeile schauen oder irgendwann zweimal in den Absatz, ja, da kommt man dann schön langsam rein und das ist auch effizient und das ist eine tolle Methode. Aber zum Lernen von Null weg geht es natürlich nur über die Zerlegung der einzelnen Zeichen, der Buchstaben.
Über die Laute.
Ja. Richtig. Ja. Und diese Laute kann man natürlich als Taubstummer nicht formulieren.
Ja. Ja?
Und deshalb war dieses Taubstummen-Lehrbuch auch so aufgebaut. Lesen lernen für Taubstumme. Und das haben die aber dann zur Grundlage des Lesenlernens im gesamten amerikanischen Schulsystem hergenommen. Stellt sich jetzt die Frage, war das wirklich ein Versehen, war das wirklich ein Fehler oder steht da Absicht dahinter? John Taylor Gatto, dieser amerikanische Lehrer, der einmal ausgewählt wurde als bester Lehrer in New York, hat er dieses Buch geschrieben, Dumbing Us Down. Und der weist ja nach, dass die Schulpflicht in den Vereinigten Staaten vorsätzlich eingeführt wurde zur Verdummung der Gesellschaft und nicht zur Bildung. Die ersten Eltern, die das erfahren haben, haben sich dann auch geweigert, ihre Kinder der Beschulung auszusetzen. Und daher mussten die auch mit Militäreskorten dann zum Unterricht gebracht werden. Die
Kinder. Ist nicht wahr.
Ist so passiert. Also das Schulsystem, die Beschulung hat mit Bildung gar nichts zu tun.
Das erinnert mich ein bisschen an die Schlechtschreibreform hier.
Albert Einstein soll gesagt haben, ist angeblich ein Zitat, das auf ihn zurückgeht, Bildung beginnt dann, wenn man alles, was man in der Schule gelernt hat, wieder vergessen hat.
Ja, das kommt mir auch so vor. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf unsere Geheimgesellschaften. Also Skull and Bones ist ein Club, der wirklich also mächtige Menschen hervorbringt. Also wie gesagt, Präsidentschaftskandidaten und auch Präsidenten selber, also George Herbert Walker Bush, Bush der Ältere, wurde 1948 in Skull and Bones aufgenommen. Da gibt es dieses berühmte Foto vor dieser Uhr, wo die neuen Mitglieder immer da sind. Dann gibt es das Foto auch von dem Bush, dem Jüngeren. Und Prescott Bush, der Großvater, war glaube ich auch dabei. Richtig. Also die ganze Bush-Dynastie ist mehr oder weniger Skull and Bones. Gibt es auch noch andere berühmte Skull and Bones, die man kennt? Clinton oder so? Oder
bin ich jetzt nicht informiert, aber es gibt natürlich etliche aus dem Wirtschaftsbereich, Banker beispielsweise.
Ja, die nicht immer sofort in den Medien auftauchen, aber die...
Spannenderweise auch viele Richter.
Richter?
Höchstrichter.
Ah, okay.
Also auch im Rechtssystem. Und es ist dann auch so, dass man beispielsweise als Bonesman, wenn man zum Beispiel Gehilfe in der Bibliothek der Universität war, dann offensichtlich ganz plötzlich zum Leiter der Institution berufen wird. Ja, also auch solche Karrieresprünge hat es im 19. Jahrhundert teilweise gegeben, die doch beachtlich sind. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel ein anderes Mitglied von Skull and Bones wird geschrieben, der war zwar also auch dabei und ist dann Fischhändler geworden. Ja, und das war's. Und
der
ist als Fischhändler glücklich gewesen. Also es gibt da offenbar die Aktivisten, die sich dann auch wirklich um eine Karriere und um die Umsetzung bestimmter Vorstellungen in der Gesellschaft bemühen. Und dann gibt es die sagen, bin dabei, aber eigentlich interessiert es mich nicht, ich lebe mein Leben.
Es gibt öfters so Karrieren, die plötzlich raketenartig durchstarten. General Eisenhower, Dwight D. Eisenhower, der ist vom Oberstleutnant bis zum Vier-Sterne-General quasi in Rekordzeit durchgestartet. Der hat also hunderte seiner direkten Vorgesetzten überflügelt oder überholt. Man weiß bis heute nicht genau, wer.
Also müssen wir mal nachschauen, ob er drinnen,
drinnen ist. Aber das habe ich mal gelesen, dass der also innerhalb, natürlich hat es eine gewisse Zeit gedauert, aber vom Oberstleutnant, da muss er erstmal Oberst, dann der erste General, der zweite, der dritte, der vierte, also von Brigade, Generalmajor, Generalleutnant und vier Sterne, bei uns wäre es so, das dauert 10, 12, 15 Jahre oder so mindestens. Und man ist dann kurz vor der Pension, ist man irgendwann vier Sterne General. Aber es gibt offensichtlich Motoren oder Antriebe, die das Ganze beschleunigen können. Ja. Skull and Bones ist ja nicht der einzige Bund, der quasi geheim ist, der aber mittlerweile halt doch einigermaßen bekannt ist. Was in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt ist, das sind die sogenannten Bilderberger. Am Anfang hieß es ja, die gibt's gar nicht, das wurde ja verschwiegen. Immer die vier Stufen, verschweigen, lächerlich machen, bekämpfen, anerkennen. Mittlerweile sind wir von verschweigen auf sich drüber lächerlich machen, also das ist ja, da trifft man sich halt, man spielt ein bisschen Golf und ein bisschen Rommel spielen und so weiter. Jetzt wird die Meinung dagegen schon mittlerweile richtig bekämpft, habe ich das Gefühl. Also die Bilderberger sind in den letzten Jahren bei den Treffen immer massiv von Demonstranten angegangen worden oder es wurde dagegen demonstriert. Also es hat sich ein bisschen was geändert bei denen. Hast du die Bilderberger auf dem Schirm gehabt schon länger? Und
ja, also Bilderberger bzw. auch Council of Foreign Relations und diese Gruppen schreibt auch Anthony Sutton ganz deutlich, das sind definitiv nach seiner Definition keine Geheimgesellschaften. Warum? Die Mitgliederlisten sind alle öffentlich einsehbar. Ja? Es gibt auch bestimmte Protokolle und Stellungnahmen dazu. Natürlich wird nicht offengelegt, worüber sie in ihren Treffen dann wirklich sprechen. Mhm. Ja, da aber die Mitgliederlisten und die Teilnehmer öffentlich einsehbar sind, zählt das nicht zu den Geheimgesellschaften. Ja. Ich glaube, und das sagt er also auch in seinem Buch, und dem kann ich nur zustimmen, diese Organisationen sind einfach auch von der Mitgliederzahl viel zu groß, um dort etwas, was den Namen konspirativ verdient, in die Welt setzen zu können.
Aber ist das dann so ein Zirkel, wo die Leitvorgaben der Puppenspieler an die Akteure durchgegeben werden? Also wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wo es war, dieses große Treffen in diesem Schloss, Schloss Elmau, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, das war die 15 war das, glaube ich, dieses Bild von Merkel, wie sie da so groß war, dieses berühmte Bild mit Obama, da waren eine Woche lang Vorberichterstattung, Live-Berichtssendung, 120 Übertragungswagen, ein Heer von Journalisten, Reportern und also wirklich ganz viel Medienpräsenz. Und ein paar Tage später, nur 40 Kilometer entfernt in Telfs, glaube ich, in Tirol oder irgendwo in Österreich, war dieses Bilderberger-Treffen. Ja, ja. Und da war jetzt nicht G7 oder G20-Treffen, sondern da waren 120 der Big Player dieser Erde, aus ja. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Finanzen, also das Who is Who der Player. Mhm. Und darüber gab es so gut wie keine Berichterstattung, außer der Berichterstattung, dass es darüber nichts zu berichten gibt eigentlich. Ja. Und das muss doch dem normalen Bürger dann schon merkwürdig vorkommen, wenn man auf der einen Seite wegen nichts eigentlich, wegen heißen Luftblasen, die da abgesondert werden von diesem Hosenanzug und Konsorten, dass dann so ein Popanz gemacht wird. Und gleichzeitig aber auf der anderen Seite, wo wirklich Entscheidungen und Durchsagen gemacht werden, eine Leere stattfindet. Wie nimmst du das wahr?
Das zeigt mir, dass die sogenannten Eliten es nicht geschafft haben, ihr Führungsverhalten der heutigen Zeit anzupassen. Ganz einfach.
Wie meinst du
anpassen? Die haben Lernbedarf. Denn vollkommen egal, was sie auf diesen Treffen beschließen, ob das etwas ist, was man zum Beispiel jederzeit in den Massenmedien auch darstellen könnte oder aus bestimmten Gründen eher dann doch nicht. Ein solches Spektakel zu veranstalten und hinterher dann eben nicht zu sagen, was dort besprochen wird, das erzeugt ja genau dieses Spannungsverhältnis, ja, und das erzeugt auch wieder das Konfliktpotenzial.
Ja.
Und jetzt können wir wieder nachdenken, Hegelsche Denke, ist das vielleicht gewollt? Versucht man nicht über solche Inszenierungen wieder künstlich einen Konflikt in die Gesellschaft zu tragen, weil in ihrer Vorstellung Veränderung wieder nur durch den Konflikt möglich wird? Ich glaube, das erklärt viel, dieser Zugang.
Ja, ist bestimmt was dran, aber bei den Bilderbergern ist ja eher so, dass durch den Druck der Öffentlichkeit, also sprich Internet, Aufklärung und so weiter, die erst in den Fokus der Berichterstattung gekommen sind. Die haben ja jahrzehntelang unter ferner Liefen gehandelt. Richtig. Und haben aber jedes Mal, wenn eine Sitzung stattgefunden hat, hinterher die Entscheidungsträger gestellt. Also wenn jetzt irgendein neuer Generalsekretär der NATO kommt, dann war der ein Jahr zuvor bei Bilderberg. Mhm. Ein unbekannter Gouverneur aus Arkansas, ein Herr Clinton, wird ein Jahr später Präsident. Mhm. Ich erinnere mich an 2005, da war das Ganze am Tegernsee, in Rottach-Inn am Tegernsee. Ich bin hingefahren, von München aus nicht weit weg. Und ich habe mir das Ganze da angeschaut, wirklich dicke, gepanzerte Limousinen, die hatten vorne so ein B drin in der Windschutzscheibe, habe ich gesehen. Und Polizei war da, Schiffe und so weiter. Und ich erinnere mich, dass 3 Wochen nach der Bilderberger Konferenz im Mai, das war 5. bis 8. Mai 2005, und wenige Wochen danach hat Schröder im Parlament die Vertrauensfrage gestellt. Also er hat gesagt, okay, er will jetzt wissen, ob das noch geht. Und das war eigentlich politischer Selbstmord. Alle Analysten damals haben gesagt, wenn er das zu dem jetzigen Zeitpunkt macht, bei den Umfragewerten, die SPD damals schon hatte, dann ist es Selbstmord. Und genau das ist passiert. Im September 2005 hat Schröder in einer etwas alkoholisierten Version, die vielleicht einige erinnern sich noch, gesagt, nein, mit mir und so weiter und so nicht. Der hat einfach noch gar nicht geschnallt, dass es merklich seitdem ist. Ja, also ich bin mir sicher, oder so haben es die Leute dann eben auch analysiert, die sich damit auskennen. Da wurde durchgegeben, Schröder muss weg, Merkel muss ran. Und jetzt haben wir Mutti seit 12 Jahren und wahrscheinlich für immer, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, das kann durchaus sein. Ja, also möglich, dass sich das so abgespielt hat. Allerdings würde ich halt eines meinen. In einer Zeit, wo die Bevölkerung immer mehr nach transparent lechzt und das über die Technologie auch immer leichter möglich wird, und man durch diese Abwehrhaltung, indem man eben nicht sagt, was dort besprochen wird, Konflikte oder die schlechte Meinung der Bevölkerung künstlich in die Höhe bringt, ja, entstehen lässt erst, gibt es 2 Interpretationsweisen. Entweder sie haben noch keine alternative Möglichkeit gefunden, das so zu machen, dass sie nicht in diesen Fokus kommen, eben über ganz anonyme Gruppen, wo Leute drinnen sitzen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, ja, also die quasi Botschafter sind, die Briefträger. Ja, wo nicht in einem großen Treffen von 120 wichtigen Leuten alle wissen, jetzt sind alle 120 am selben Ort, da muss was passieren. Die können das ja gerade in der Zeit von Internet und Co. Ja, auch komplett anonym machen. Und auch vor Internet hat es die sogenannten toten Briefkästen gegeben.
Was heißt toter
Briefkasten? Naja, man hat einfach in einer Zeitung eine Annonce aufgegeben, dass irgendetwas gekauft oder verkauft wird zu einem absurden Preis. Und jemand, der das gelesen hat, wusste, das ist ein Signal für dieses oder jenes.
Ja. Ach so, okay.
Oder
ja,
okay. Eine Sterbeansicht, ein Herr Meier ist gestorben, an was auch immer. Und das Datum war dann interessant.
Ja. Okay. Also, versteckte Botschaften in öffentlichen Medien.
Ja. Ja. Mhm. Beispielsweise passiert das heute, wenn man auf eBay einen gebrauchten DVD-Player verkauft um 1200 Euro. Das ist ein Inserat, das keinen interessiert, außer die, die wissen, dass da im Text was anderes dabei steht und das ist eigentlich wichtig.
Okay.
Das kann man also in der Öffentlichkeit machen. Ja. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten der Kommunikation, gerade auch der konspirativen Kommunikation, dass hier einfach A, ein Lernbedarf besteht, wenn das wirklich so sein sollte. Und ich glaube nicht, dass die das nicht wissen oder keine fähigen Berater haben, gerade aus der nachrichtendienstlichen Szene, ja, die ihnen da Treffen organisieren, die eben nicht so das Interesse der Öffentlichkeit in den Fokus ziehen. Mhm. Und dass hier gezielt mit einem Konfliktpotenzial gespielt wird, dass sich die Bevölkerung gegen die, die ja hier, denn die sind ja sichtbar, wie du sagst, Schröder, Merkel oder ein NATO-General, das sind ja die, die dann in der Öffentlichkeit stehen, von denen alle wissen, die waren dort. Und die haben dort, was auch immer, ihren Segen erhalten, Befehle oder whatever. Und die müssen dann mit den Spannungen der Bevölkerung umgehen. Ja, denn die sind transparent, damit sind sie angreifbar, damit haben sie Rechtfertigungsbedarf, was auch immer, können nur sagen, ich war dort, darf aber nicht sagen, was dort gesagt wurde. Unglaublich peinlich, nicht? Mhm. Wieso setzt man diese Leute diesem Druck aus? Wieso tut man das?
Sind die vielleicht besonders erpressbar, diese Leute? Also der Gedanke, der sich jetzt mir gerade aufdrängt, ist, Merkel musste dahin, um die Agenda durchzubringen. Zum einen, weil sie es selber vielleicht will, aber zum anderen, weil man irgendetwas in der Hand hat, dass die so agieren kann. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, die Bevölkerung hat zu den wirklich wichtigen, entscheidenden Themen in unserer Zeit, ob das die Euro-Einführung ist, die Flüchtlingspolitik, die Bankenrettung, Wehrpflicht und so weiter, Auslandseinsätze, immer genau die gegenteilige Meinung, wie es die jetzige Regierung macht. Also 80%, 90% wollen nicht, dass die Bundeswehr im Ausland ist, wir fahren dahin. 80% oder wahrscheinlich 95% der Menschen, wenn man gefragt hätte für den Euro, hätten gesagt, nö, wollen wir nicht. Dann ist es mit den Flüchtlingen oder mit der ganzen Kriegspolitik und so weiter genauso. Aber was bedeutet das denn für uns Bürger, wenn wir eine Regierung haben, die genau gegen den Willen des Volkes quasi regiert und das dann als Demokratie nach unten weiterreicht.
Gegen den Willen der Mehrheit,
muss man so sagen. Sozusagen.
Ja. Das kann man sofort erklären und auflösen, dieses Problem. Da sind wir jetzt wieder bei einem anderen Thema. Da sind wir beim Nullsummenspiel des Geldsystems.
Okay.
Das ist die Erklärung. Ja? Wenn Geld als Nullsummenspiel gedacht wird, buchungstheoretisch, das geht ja nur so, das ist ja über viele Generationen in den Köpfen und Herzen und in dem ganzen Nervensystem der Menschen drin. Ja? Ich muss immer anderen etwas wegnehmen, wenn ich selbst mehr haben will. Das heißt, mein Wohlstand muss zwingend zulasten der anderen gehen, sonst gäbe es ihn gar nicht. Wenn ich also diese Vorstellung habe in mir, ist vollkommen klar, dass ich das nur mit Manipulation und unter Einsatz von manipulativer Macht gestalten kann. Ich brauche Macht, um mich im Nullsummenspiel gegen die anderen behaupten zu können. In einem Plussummenspiel, in einer Kooperation, wo wir alle gemeinsam den Wohlstand hochfahren könnten, ohne anderen zwingend etwas wegzunehmen, weil wir einfach etwas an Vermögen für alle schaffen, und zwar für jeden nach seinen besonderen Bedürfnissen. Ja? Die Superreichen sollen ruhig reicher werden, die Armen werden es aber auch.
Ja, okay. Und nicht und die Armen noch ärmer,
wenn so die ist reicher es. Werden. Und weil wir ja auf Augenhöhe kommunizieren, das ist vielleicht das Besondere, ja, und dann unsere besonderen Fähigkeiten entscheiden, wo es noch Führungsrollen geben muss oder geben wird, steht da auch nichts zu befürchten, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen ihren Führungsanspruch verlieren könnten. Überhaupt nicht. Sie müssen jetzt nur umlernen, dass sie sagen, Führungsanspruch bedeutet in Zukunft etwas anderes. Es bedeutet gelebte Verantwortung für die diese Fähigkeiten noch nicht haben, in erster Linie. Und das ist eben ein neues Konzept, um das es hier geht. Denn das Verstecken von Vermögen, das immer zulasten anderer angesammelt wird, das kann sich als Herrschaftsanspruch und auch als Basis eines solchen Systems nachhaltig nicht behaupten. Das hat auch in der Geschichte immer wieder dazu geführt, dass große Reiche und Kulturen verschwunden sind. Ich glaube, es war das Nullsummenspiel.
Ja, das in deiner Welt, ja, das sind deine Themen. Ja. Aber glaubst du, dass die Merkel irgendwie Teil von so einer geheimen Gruppierung ist? Dass die irgendwas...
Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass sie da in irgendeiner Loge dabei ist.
Also die FDJ meine ich nicht.
Nein, ich habe mal gelesen, dass sie irgendwo dabei ist. Ja, ja. Es kann sein, ich muss ehrlich sagen, interessiert mich wenig.
Nur... Weil es sind ja viele Menschen, die sich die Frage stellen, wie agiert dieser Mensch, ja? Wie agiert diese Frau?
Dass es im Hintergrund andere Kommunikationskanäle gibt, sagen wir mal so, ja, wo die wirklich entscheidungsrelevanten Informationen durchlaufen und das eben nicht in der Zeitung steht und nicht in der Tagesschau kommt, ja, das ist vollkommen klar. Ja,
nehmen wir nur mal unsinnigen Sanktionen gegenüber Russland, das schadet nur der eigenen Wirtschaft. Die Amerikaner machen weiterhin Geschäfte mit den Russen, die haben die Sanktionen angeordnet und wir sind die Dummen und sie verkauft es aber weiter. Jetzt wird es aber interessant.
Jetzt wird es aus einem Grund interessant,
Robert. Wenn Trump sagt, ich mache jetzt diese Sanktionen weg, was wird dann Merkel tun? Und vor allem muss sie zum Antrittsbesuch nach
Washington. Jetzt erkläre ich dir mal ganz kurz, das ist gesagt, die Sanktionen gegen Russland schaden den Deutschen, nützen den Amerikanern. Mhm. So, das ist die Interpretation auf der Ländersichtweise. Gehen wir jetzt mal auf die Konzernsichtweise. Wenn wir sagen, Merkel handelt im Interesse einer bestimmten Industriegruppe und nicht eines Staates, dann geht es darum, wo sitzen die Eigentümer der Unternehmen, die von einer Sanktion Deutschlands gegenüber Russland am meisten profitieren und in welcher Verbindung stehen die zu Merkel? Mhm. Wessen Interessen vertritt sie? Ganz einfach. Das ist ja auch der Vorteil der Globalisten, dass sie diesen Schleier der Nationalstaaten nicht haben, wenn sie Probleme analysieren. Mhm. Sie schalten um auf Konzernstrukturen. Die schalten um auf Konzernstrukturen, ja, Konzernverflechtungen, Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften, Stiftungen und Fonds, ja, Trusts. Mhm. Und da gibt es dann auf einmal, hat man eine andere Landkarte, eine andere Weltkarte, wenn man so will. Ja. Die zerfällt dann wieder in Rohstoffe, in Derivate, also in reines Papier, in Technologien, in Know-how. Ja, auch in Rüstungstechnologie. Und da haben wir die dritte Landkarte. Mhm. Und dann könnten wir natürlich auch noch Netzwerke hernehmen, wie NGOs zum Beispiel, ja, oder religiöse Bewegungen. Ja. Und dann hätten wir noch eine Landkarte. Also die Menschheit an sich, die menschliche Gesellschaft, kann ich immer auf verschiedenen Ebenen analysieren und interpretieren. Und das schnelle Umschalten zwischen diesen unterschiedlichen Sichtweisen, das ist genau der Vorteil, den die haben gegenüber der normalen Bevölkerung oder auch den normalen Politikern.
Die sind losgelöst von sowas wie Ethik und Moral, das hindert ja nur.
Das will ich so gar nicht einmal unterschreiben. Die interpretieren Ethik und Moral nur anders. Ich möchte jetzt kurz etwas erklären. Es gibt einen amerikanischen Professor für Wirtschaftsethik, der hat zwei tolle Bücher geschrieben. Sein Name fällt mir nur im Moment nicht ein. Wheel, Deal and Steal ist das eine. Mhm. Und der ist Professor für Wirtschaftsethik. Und der trägt das vor an verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Und er sagt, was ihn also den Lehrplänen immer am meisten stört, sind folgende zwei Punkte. Erstens. Seine Fächer, wenn er das anbietet, sind immer freiwillig, nie verpflichtend. Die sind nie Teil des Pflichtcurriculums. Und er sagt, die Leute, die sich dann für seine Kurse interessieren und wirklich kommen, das sind die, die also so eine Einführung in Ethik gar nicht notwendig haben. Ja? Die kommen ja genau deshalb, weil sie ja schon ethische Interessen haben und dann mehr davon wissen wollen. Und die, die an Ethik nicht glauben, nämlich ganz kurz gesagt mit dem Argument, rechnet sich nicht, die kommen dort auch nicht hin.
Ja, ich verstehe. Ja, ja.
Das ist auch der Punkt, warum er budgetär immer ein bisschen unterdotiert ist, ja? Weil auch die Dekane dann immer zu ihm sagen, erst müssen sie uns erklären, dass sich Ethik in der Wirtschaft überhaupt rechnet. Dann denken wir darüber nach, ob wir das vielleicht zu einem Pflichtfach machen würden.
Ja, ich verstehe.
Aha. So, das ist ein Problem, das er hat. Da kommen wir dann wieder, oder ich, ja, wie gesagt, mit einer Adaption des Rechnungswesens. Wenn ich die Bewertungen, ja, in der menschlichen Gesellschaft und die Kontenpläne so ändere, dass das menschliche Verhalten das Geld erzeugt und nicht das verknappte Eigentum, dann rechnet sich Ethik. Deswegen ist das eine Grundbedingung, wenn wir eine ethische Gesellschaft haben wollen, ein ethisches Rechnungswesen.
Also Ethik als Pflichtfach an der Uni wäre zwingend notwendig.
In Kombination mit einer neuen Form von Rechnungswesen. Ganz klar. Ja. Und der zweite Punkt, und das ist wirklich spannend, er sagt, es ist ihm auch bekannt, und daran verzweifelt er selbst immer wieder, dass wenn es ein konkretes ethisches Problem gibt, und da sitzen jetzt Menschen aus verschiedenen Kulturen, Ethnien, Religionsgruppen und so weiter, alle miteinander am Tisch, und jeder beurteilt das Problem aus seiner persönlichen ethischen Sichtweise, dann kommen sie nie zu einer gemeinsamen Lösung. Mhm. Weil Ethik ist nämlich religions- und kulturabhängig. So. Was heißt das? Das heißt, dass wir aus einer moralischen Perspektive nie ein endgültiges Wahr oder Falsch ableiten sollten, sondern immer überlegen sollten, mit wem sitzen wir am Tisch, mit wem haben wir es zu tun. Und dann schaffen wir uns in der Situation unsere gemeinsamen Wertvorstellungen. Das heißt, wir müssen Ethik gemeinsam konstruieren können, anlassbezogen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, Ethik ist nichts, was sich im globalen Maßstab über die ganze Menschheit hinweg generalisieren lässt. Mhm. Das wären so minimale, banale Aussagen und Regeln, dass man sagen kann, so ähnlich wie der Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt keinem anderen zu. Ja? Mhm. Gut, was tue ich denn? Setzt voraus, dass ich in meinen Handlungen zum Beispiel immer bewusst bin und mit der Konsequenzen bewusst bin. Das sind die wenigsten, ja? Etc. Ja? Also da fängt es schon an. Ja? Und diese Co-Konstruktion von Ethik, ja, im Anlassfall, das ist die Herausforderung, die wir heute haben.
Mhm, mh. Ich versuche gerade so den Bogen zu spannen zu unserem Thema, wir Geheimgesellschaften. Ja, also wir könnten jetzt stundenlang die ganzen einzelnen Gruppierungen aufschlüsseln und drüber sprechen. Da gibt es ja noch viele. Da gibt es den Club of Rome, die Trilaterale Kommission, Bohemian Grove, you name it. Also es gibt ja wirklich eine ganze Reihe von Organisationen, die so pseudo-öffentlich sind, aber dann doch in sich geschlossen und immer die wichtigen Entscheidungsträger in sich drin haben. Aber wie sollten wir als aufgeklärte Bürger oder halt auch als wache Menschen, die das Ganze ergründen wollen, wie sollten wir mit diesen Gesellschaften umgehen? Mit dem Finger drauf zeigen immer mehr oder sie akzeptieren und in die richtige Richtung lenken? Ich weiß schlecht, wie ich mit Skull and Bones im Kopf umgehen soll. Was würdest
also
du sagen?
Ich kann also nur beschreiben, was meine eigene Einstellung ist in diesem Fall. Ja, und ich möchte die auch nicht zu einer allgemeinen Empfehlung aussprechen. Es ist nur so, dass es natürlich sinnvoll ist, wenn man solche Mitglieder identifiziert hat und weiß, das ist einer von Skull & Bones oder wo auch immer, dass man einfach akzeptiert, dass der aus einer Gruppe kommt mit bestimmten Wertvorstellungen. Wo auch immer diese Vorstellungen dann herkommen mögen und wie frei oder auch unfrei er selbst jetzt von diesen Wertvorstellungen agieren kann. Mhm. Weil es gibt ja durchaus, wie gesagt, der eine, der dann Fischhändler wurde, Leute, die sagen, ja, ich bin da dabei, aber ich muss es nicht unbedingt jetzt mit Flamme und Schwert umsetzen in der Gesellschaft. Mhm. Und dann gibt es die Aktivisten, die sagen, das ist für mich so genial, dass ich es wirklich in die Welt bringen will. Mhm. Ja.
Also so ein Label hinpappen, so ein Klaus Kleber, genau. Atlantikbrücke.
Ja, ist halt dabei. Das heißt ja nur, dass diese Leute dort vernetzt sind, dass sie also mit denen kommunizieren können. Ja, mhm. Und sich mit denen gelegentlich austauschen und bei Beschlüssen zusammenarbeiten. Mhm. Aus. Es kann dann, wenn man über die Geschichte geht, über die Historie dieser Institutionen, wie zum Beispiel Skull & Bones oder Atlantikbrücke, ja, kann das auch helfen, um zu erklären, wie diese Denkhaltungen entstanden sind, also für ein gegenseitiges Verständnis. Ja. Aber am Ende des Tages können wir mit solchen Menschen nur genauso umgehen, wie mit einem ganz normalen Menschen auf der Straße auch. Mhm. Ja, es hilft immer, wenn ich weiß, biografisch, wo kommt der Mensch her, wo wurde er geprägt, wo sind seine Denkmodelle entstanden und sagen wir mal, wie abhängig ist er von einer Idee oder sieht er sich selbst über die Idee, sodass er sie selbst auch verändern kann, aus eigener Macht, aus eigener Verantwortung heraus. Mhm. Ja, also nehmen wir mal an, ein Christ ist entweder ein Taufscheinchrist, dem es vielleicht gar nicht interessiert, sagt, ja, das steht in meinem Reisepass, aber ist mir egal. Oder er unterwirft sich komplett sämtlichen Regeln, geht sonntags in die Kirche, geht zur Beichte und so weiter und sagt, schrecklich, wenn ich da mal irgendwas auslasse oder verpasse. Mhm. Oder er ist ein aufgeklärter Christ, der sagt, ist interessant, aber jetzt interessiert mich, was war eigentlich mit dem historischen Jesus, was hat er wirklich gemeint und die Bibel kann man auch anders interpretieren. Also er versucht sich über diese Inhalte zu stellen, um sie für sein Leben wieder zu aktualisieren und neu zu interpretieren. Ja. Es gibt also immer unterschiedliche Sichtweisen, wie man mit solchen Ideengebäuden, die einem vorgegeben werden, umgeht. Im Einzelfall. Mhm. Und das wissen wir, wenn wir solchen Menschen gegenüber sitzen, die nur dieses Label haben, ist er dabei, fürs erste Mal gar nicht. Mhm. Und da müssen wir diesen Leuten einfach die Freiheit geben, ja, dass sie sich im Dialog ja, einfach dann erklären, sodass man unter Umständen Schlüsse ziehen kann, ja, das ist also ein strenger Ideologe, ja, der denkt also über diese Regeln gar nicht nach, sondern versucht sie nur zu exekutieren. Oder der hat schon reflektiert und ist vielleicht auch bereit, eine neue Idee in diesen Kreis hineinzutragen und zu sagen, das wäre doch mal eine Überlegung wert, ja, orientieren wir unsere eigenen Prinzipien auch neu. Mhm,
mh. Interessanter Gedanke, ja. Das muss ich nochmal mit mir rumtragen. Ja. Da muss ich nochmal ein bisschen näher einsteigen. Ja.
Es sagt meiner Meinung nach nur etwas über die Biografie eines Menschen aus.
Ja.
Ja. Aber nicht unbedingt etwas über sein Verhalten, ja, und auch nicht über seine geistige Abhängigkeit oder Freiheit.
Ich habe jetzt nur noch eine Frage an dich, und zwar, es sitzt ja ein neuer Spieler am Tisch, Mr. Trump. Ich habe irgendwie alles, was ich von dem lesen, sehen kann, sauge ich auf, weil ich wissen will, wie dieser Spieler hier agiert. Die Karten werden komplett neu gemischt. Hast du irgendetwas mitbekommen, dass der Teil einer Geheimgesellschaft ist, oder ist der komplett wirklich self-made? Ich kann es mir nämlich nicht vorstellen, weil der war mehrmals bankrott und der ist immer wieder auf die Füße gefallen. Also der hat Leute im Hintergrund, die ihn wirklich protegieren und auch immer wieder aufbauen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der hat auch Leute im Hintergrund, die ihn mehr oder weniger führen auf seinem Weg.
Also ich habe da keine Informationen, die mir einen solchen Schluss erlauben würden. Ja, wo ich sagen würde, ich interpretiere das jetzt in diese Richtung. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der, sagen wir mal, auf einer aussichtsreichen Position, also Spitzenkandidat einer Partei in Amerika, für eine Präsidentenwahl überhaupt nur aufgestellt wird, dass das alles Menschen sind, die von solchen Kreisen im Hintergrund unterstützt werden. Okay, exactly. Denn das Risiko, dass da jetzt zum Beispiel ein Volkstribun kommt und der macht irgendetwas völlig anderes, ist ja viel zu hoch. Das wird niemand riskieren, aus den heutigen gesellschaftlichen Machtgruppen heraus. Ich glaube, dass das auch in Deutschland oder auch in Europa nicht wirklich denkbar ist, dass da jetzt plötzlich ein ganz Neuer kommt, der da überhaupt keine Kontakte hat und nicht zumindest ein grünes Signal für irgendwelche kleineren Veränderungen, dass der dann auf einmal irgendwo am Brett steht, als Schachfigur. Geht gar nicht. Und das ist einfach im alten, bestehenden, gewachsenen, historischen System ist das nachvollziehbar, weil diese Regeln einfach historisch so entstanden sind. Heißt nicht, dass die jetzt gut sind, diese Regeln für die Mehrheit der Bevölkerung. Ja? Nur auf der anderen Seite ist auch die Mehrheit der Bevölkerung ein Produkt dieses Systems und in ihrer heutigen geistigen Verfasstheit und Abhängigkeit, Vater-Staat, nicht diese Übervaterfigur, die uns ein Leben lang zu geistigen Kindern macht. Das ist ja das Lustige. Wenn wir einen Staat als Vater sehen, müssen wir uns immer überlegen, wer sind dann wir? Dann bleiben wir ewig Kinder und werden nie erwachsen. Und das ist ja mit Sozialsystem, Gesundheitsversorgung und so, es wird uns ja nur das vorgespielt, der Rolle, die wir offensichtlich selbst akzeptiert haben.
Also das, was ich aus dem amerikanischen Wahlkampf herausnehme, ist, ich gehe mal davon aus, dass beide Parteien, die Demokraten wie die Republikaner, im Hintergrund durch mächtige Leute, durch Logen und Sonstiges gesteuert werden, dass die sich nicht alle immer grün sind. Dass es da also wirklich einen Kampf gab, dass die eine Gruppe möchte, dass ihre Protagonisten rankommen und die anderen wollen, dass deren Leute hinkommen. Und jetzt haben halt eben die Leute, die Trump im Hintergrund steuern oder führen, das Heft in die Hand genommen. Und das ist wohl auch so, dass bei denen nicht alles immer in die gleiche Richtung läuft, sondern gibt es auch unterschiedliche Interessensgruppen. So kommt es mir vor.
Das kann schon sein. Es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wo hat mehr die Finanzwirtschaft und wo hat mehr die Realwirtschaft die Finger im Spiel. Wo spielt vielleicht auch die Rüstungswirtschaft eine Rolle? Also das sind natürlich dann Details, wo die verschiedenen Lobbygruppen, und jetzt sind wir wieder am Punkt, die für sich selbst das Geldsystem wieder als Nullsummenspiel sehen. Sagen, ja, wo ist jetzt die endliche Geldmenge am besten verwendet? Ja, für welchen Sektor, für welchen Bereich verwenden wir das Geld, das begrenzt und knapp sein muss, damit es seinen Wert nicht verliert, in der heutigen Denke. Wo schieben wir das dann hin? Wer soll jetzt am meisten von dieser endlichen Geldmenge eine Zeit lang profitieren? Es ist vollkommen klar, dass nach einer gewissen Zeit das dann auch wieder ein bisschen umverteilt werden muss, damit nicht irgendwo eine vielleicht sehr mächtige Gruppe permanent unzufriedener entsteht. Das geht auch nicht. Also der Interessensausgleich auf der Ebene der Machteliten ist eine durchaus delikate Geschichte. Mhm. Ja? Das ist etwas, was viel Fingerspitzengefühl erfordert und was sicher nicht einfach ist, keine Frage. Die das bisher gemanagt haben, die hatten sicher viele schlaflose Nächte.
Franz, ich sage vielen Dank für das Gespräch, danke für deine Analysen und Einschätzungen. Es ist mir immer ein Fest, mit dir zusammenzusitzen und wenn du es fertig hast, dann telefonieren wir mal und
gerne. Schauen
wir
mal, was dann noch alles kommt. Ich sage dir dann meine Erkenntnisse und vielleicht können wir dann sogar einen zweiten Termin dazu machen. Ja,
immer gerne.
Mit deiner aktualisierten Version.
Immer gerne. Du bist ein Mensch, der auch den Blick aufs große Ganze wirft und mit deinem Sachverstand eben auch immer wieder auf dein Thema kommst. Also sehr, sehr gerne. Also in diesem Sinn, einen guten Turboprop-Flug nach Hause.
Ja, danke.
Ein schönes Abenteuer.
Kompliment für deine Leistung, das, was du hier machst. Ja,
ist auch, ich bin nur
ich der Kanal. Ich freue mich immer wieder, wenn ich eine neue Folge von dir sehen kann.
Vielen Dank, aber wir sind nur der Kanal, weißt du. Wir geben euch die Bühne und es ist ja nur meine Aufgabe, dir die richtigen Fragen zu stellen und so. Aber ich weiß es sehr zu schätzen. Ich danke dir. Gell. Alles Gute. Gell. Ja, und liebe Zuschauer, ich möchte auch einen Dank zurückgeben. Also ich bin in dem letzten halben Jahr viel unterwegs gewesen, viele Kongresse gesehen und auch einige Leute getroffen, die mich auf der Straße ansprechen und die immer wieder sagen, wie gerne sie das gucken, wie gerne sie das machen. Ich sage vielen Dank dafür. Das gibt uns wirklich Tinte auf den Füller und schnallt mir die Rakete auf den Rücken. Wir versuchen, das große und ganze Bild zu zeigen und einfach ein bisschen näher hinzuschauen, hinter die Kulissen zu blicken. Und es freut uns sehr, wenn es ankommt und wir machen es wirklich gerne, weil für euch machen wir das Ganze her. Also in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und alles Gute.
Könnten Sie 3 Tage ohne Strom auskommen, ohne Kühlschrank, Internet oder offene Supermärkte? Und was, wenn aus 3 Tagen 3 Monate werden? Auf dem Kongress Sicher durch die Krise trafen wir Mitte April auf viele Teilnehmer, welche im Ernstfall nicht zu denjenigen gehören wollen, die sich erst auf eine mögliche Krise vorbereiten, wenn es zu spät ist.
Bürgerkrieg, Bankencrash, Blackout. Die Ängste unserer modernen Zeit drehen sich oft um eine zentrale Frage. Was tun, wenn der Ernstfall da ist? Darüber diskutierten auf dem Kongress Sicher durch die Krise mehrere hundert Teilnehmer mit Experten auf diesem Gebiet. Einige waren aber auch angereist, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Also ich kann mit ganz wenigen Leuten drüber reden, weil die sagen einfach, übertreib nicht oder du spinnst, ne? Das werden die doch nie machen oder es kann nie passieren. Ne?
Wenn man da hier im Kreis ist, man ist irgendwie sofort unter die Leute und merkt sofort, die haben die gleichen Ansichten und sprudeln so richtig raus.
Der Buchautor Peter Denk sieht in den aktuellen Entwicklungen auf dem Finanzmarkt deutliche Vorzeichen einer bevorstehenden Güterknappheit. Sein Rat lautet deshalb vor allem, rechtzeitig vorsorgen.
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das nicht mehr endlos so weitergeht und wir reden nicht mehr von 10 oder 20 Jahren, wir reden maximal noch von wenigen. Und wenn jetzt Herr Draghi sagt, er will jedem Geld geben, dann zeigt das einfach, dass ihm das Wasser bis zum Hals steht, weil das ist nicht gesund. Und daran merken Sie, so der Traum, dass das jetzt 20 Jahre so weitergeht, wie es die letzten 50 Jahre war, das funktioniert nicht mehr. Und das spüren viele innerlich und fangen langsam an, sich zu überlegen, was denn noch passieren könnte. Und deswegen kommen diese Leute hierher.
Der Spruch von Walter Eichelburg, lieber ein paar Jahre zu früh als eine Minute zu spät, ist absolut richtig. Und wenn halt der Supermarkt zu ist, oder selbst wenn er noch auf ist, wenn es allen klar ist, dass es nichts mehr gibt, ist es keine gute Idee mehr, zum Supermarkt zu gehen. Weil dann hat man schnell ein paar blaue Flecken oder auch mehr. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt bei der Krisenvorsorge. In dem Moment, wo es alle wissen, ist es zu spät.
Doch nicht nur ein Finanzcrash bereitet den Kongressteilnehmern Sorge. In Zeiten von Terror und Anschlagsgefahr kann ein Angriff auf ein Atomkraftwerk flächendeckende Stromausfälle hervorrufen. Aber auch Sonnenstürme, vor denen die NASA seit Jahren regelmäßig warnt, können in einem totalen Zusammenbruch des Stromnetzes resultieren. Schon mehrfach entging unser Planet nur knapp einem totalen Blackout.
Die sind realistisch, diese Szenarien. Also wie krass es dann wird am Ende, vielleicht sind es, das ist die Frage, aber so mal 1, 2, 3 Wochen ohne Strom, also halte ich schon für realistisch.
Und darum ist es sehr wichtig, auch sich dementsprechend vorzubereiten und zu wissen, wie man diese Zeit überbrückt. Weil das Leben auch in der Krise wird weitergehen. Wichtig ist, wie man diese Zeit einfach überbrückt.
Ist die Krise erst eingetreten, gilt es, 5 menschliche Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Denn von ihnen hängt das nackte Überleben ab. Wärme, Trinken, Essen, Hygiene und Sicherheit. Besonders die Nahrungs- und Wasserbeschaffung kann aber vor allem in der Stadt sehr schnell zu einem großen Problem werden.
Ich habe festgestellt, es gibt sehr viel über Krise und Krisenvorsorge und wie man damit umgehen soll. Das meiste setzt voraus, dass man auf der Stelle mit mindestens mal 250.000 aufs Land zieht, sich 2, 3 Hektar kauft, Wald, Wiese, Viecher anschafft, Solarpaneele auf das bestens befestigte Haus plus Windkraft und so weiter. Wie viele von euch können das? Genau. Das hier heißt Guter Heinrich oder auch Wilder Spinat. Wer würde das kennen? Wenn Sie das irgendwo am Waldrand anpflanzen und nur Sie wissen, wo das ist, können Sie davon gut leben. Das hier ist nicht einfach nur irgendeine Distel, es ist eine Artischocke. Wenn Sie das also in einem verwilderten Grundstück ansetzen, können Sie sich diese Blütenköpfe holen und Artischocken machen. Das hier heißt ewiger Kohl. Der bildet keine Köpfe, sondern der wächst eigentlich dauernd und der wächst irgendwann wie verrückt. Und sie können einfach nur die Blätter ernten. Das ist ganz normaler Kohl, wilder Kohl, den man so essen kann. Wer es nicht weiß, nimmt ihnen das auch nicht weg. Oder sie machen sich zum Beispiel auf dem Balkon einen sogenannten Kartoffelturm. Das heißt, man legt Kartoffeln mit den Trieben am besten nach außen, hier in die Erde, nächste Schicht Erde, die nächsten Kartoffeln und dann wachsen die hoch. Und wenn die so ein Stückchen hoch sind, dann tut man wieder Erde drauf, sodass die zur Seite rauswachsen und in mehreren Etagen die Kartoffeln sind. Und das können Sie auch in so einem Pflanzturm machen.
Für die breite Masse der Bevölkerung ist das Thema Krisenvorsorge nichts als reine Panikmache. Denn ein ernsthaftes Katastrophenszenario erscheint unserer Überflussgesellschaft Lichtjahre weit entfernt.
Die Erfahrung hat gezeigt, solche Leute wachen erst auf, wenn es schlimm wird und dann lernen die auch daraus. Der Mensch ist eben so gestrickt, dass er immer nur aus Negativerfahrungen lernt und sich dann zur Neuorientierung umbewegt. Und ja, wir hoffen nicht, dass irgendwas eintrifft, aber wenn was eintrifft, dann werden auch diese Leute sich mit dem Thema befassen müssen.
Der Survival-Trainer Lars Konarek geht mit seiner Krisenvorsorge sogar noch einen Schritt weiter. Er bereitet seine Teilnehmer ganz konkret praktisch auf das Überleben in der Natur vor. Denn bei den meisten Krisenszenarien wie Kriegen, Atomunfällen oder Naturkatastrophen sind die Menschen oft gezwungen, ihr gewohntes Zuhause zu verlassen und sich auf die Flucht zu begeben.
Überleben ist eine Kunst. Und wir alle sind ja Kinder der Zivilisation und das Schlimme ist, wir beherrschen ein Smartphone, wir kennen sämtliche Automarken, aber wir sind nicht imstande, ein einfaches Feuer ohne Hilfsmittel zu entfachen. Kann kaum jemand von Ihnen. Ohne Hilfsmittel, damit meine ich, Sie finden sich irgendwo in der Natur wieder und müssen dann dort mit den vorhandenen Materialien, vielleicht bei Regen, bei Schnee, bei Nebel etc., vielleicht auch mit nassem oder feuchtem Holz ein Feuer entfachen. Haben wir verlernt. So können Sie Wasser aufbereiten. In meinen Kursen lernt man zum Beispiel, wie man mit Zivilisationsmüll Wasser aufbereitet. Und PET-Flaschen finden Sie mittlerweile überall. Eine PET-Flasche mit Wasser mitten in der Glut. Der Flasche passiert gar nichts. Das Wasser fängt in der Flasche wie in einem Topf an zu kochen. Und danach können Sie das Wasser genießen. Das ist trinkbar.
Der Wirtschaftsexperte Professor Hans Bocker rät zu krisensicheren Geldanlagen. Aber auch zu erhöhter Achtsamkeit bei den persönlichen Lebensumständen.
Die wichtigste Investition, die es überhaupt gibt, ist jetzt Silber. Das hat die größten Chancen, bei Weitem, auch viel größer wie Gold. Allerdings ist die Volatilität, das Rauf und Runter beim Silber am größten. Wenn es nach oben geht, dann übertrifft das Gold ums 3, 4, 5-fache. Wenn es nach unten geht, untertrifft das Gold ebenfalls ums 4-fache. Das ist halt der Preis, den man bezahlen muss. Und die Grundregel heißt, das eigene Körpergewicht in Silber Normalerweise sage ich das am Schluss, aber bis dahin seid ihr nicht mehr aufnahmefähig. Daher fresst nicht so viel. Das ist schon mal das Erste. Und das andere ist, alles, was bei euch im Haus lebt, Hund, Oma, Schildkröte, Karnickel und ich weiß nicht, die müssen mit auf die Waage, nicht vergessen. Alles, was frisst und säuft, muss mit drauf. Weil die verbrauchen alle Geld und Energie und so weiter. Also nochmal, wenn es nur um Silber geht und sie sonst nichts machen können oder wollen, eigenes Körpergewicht und alles, was im Haus sonst noch mit drauf.
Buchautor Oliver Gerschitz resümiert, dass das Thema Krisenvorsorge für immer mehr Menschen wieder zum Thema wird. Zuletzt war dies kurz vor der Jahrtausendwende der Fall.
Ich mache ja schon sehr lange in diesen Themen und bereits 98, 99 haben wir war eine große Bereitschaft, davor zu sorgen, wegen den ganzen Prophezeiungsgeschichten, Nostradamus etc., dann das Y2K, also der eventuelle Zusammenbruch aller Computersysteme am 01.01.2000. Nichts passiert, aber wie gesagt, schon da hat man schon sehr viel Vorsorge getroffen.
Hast du selber persönlich auch Vorsorge schon gemacht?
Ja, natürlich, aber die Sachen sind jetzt schon seit 98, 99 im Keller. Ich weiß nicht, ob die noch funktionieren.
Die DVD, sicher durch die Krise, mit allen Beiträgen des Kongresses, gibt es ab jetzt im Nu Viso Shop.